D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ja, so ist es manchmal. Man nimmt sich was vor und dann kommt doch alles ganz anders. Es ist Freitag und eigentlich wollten wir in dieser Sendung über norwegisches Fernsehen, über Sommerschuhe, über ein Mädchen, das bei Affen groß geworden ist, reden. Das machen wir auch. Leider kam dann heute noch etwas dazu. Heute Mittag, 14.53 Uhr, ist ein LKW in der Stockholmer Innenstadt in eine sehr belebte Straße und in ein Einkaufszentrum gerast. Darüber müssen wir auch reden. War es ein Terroranschlag? Der schwedische Ministerpräsident spricht momentan davon, dass sehr viel darauf deutet. Warum genau dort? Wer steckt dahinter? Die Polizei hat jetzt auch schon ein Fahndungsfoto rausgegeben. Und warum genau Schweden? Was ändert das an dieser liberalen, weltoffenen Haltung der Menschen dort? Wir haben neue Informationen für euch und wir sprechen gleich mit einer Person, die ihre Wohnung in der Innenstadt heute nicht verlassen durfte wegen möglicher Gefährdung. Das alles gleich. Mein Name ist Thilo Jahn. Euch jetzt erstmal einen schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Alles deutet darauf hin, dass dies ein Terroranschlag ist. Ich bekomme durchgehend Informationen und tue alles, um die Behörden zu unterstützen. Wir bitten alle, aufmerksam zu sein und den Informationen der Polizei Folge zu leisten.
So äußerte sich heute der schwedische Regierungschef Löfven zu dem Anschlag von Stockholm. 14.53 Uhr heute Mittag. Ein gestohlener Lastwagen rast in der Stockholmer Innenstadt erst in die Einkaufsstraße, in die Drottningsgatan und dann auch noch ins schwedische Kaufhaus Åhléns. Das ist, wenn man so will, ein neuralgischer Punkt in dieser Stadt, weil sich dort wahnsinnig viele Menschen auf einem Fleck aufhalten, eben die Einkaufen sind auf der Straße oder in dem Kaufhaus und die, die von der U-Bahn nach oben kommen über die Rolltreppe. Die Polizei hat sehr schnell die Innenstadt abgesperrt. Sie hat aktuell auch ein Fahndungsbild herausgegeben. Ein Mann mit Hoodie auf der Rolltreppe ist da zu sehen. Ist noch unklar, ob es der Täter sein soll oder ob es sich einfach nur um eine Person handelt, die mit dem Anschlag in Verbindung gebracht wird. Die Polizei ist mit diesem Bild, wie gesagt, gerade an die Öffentlichkeit gegangen. Was jetzt schon sicher ist, es trifft Schweden, dieses liberale, dieses weltoffene Land und eben auch seine Menschen. Therese Amneus ist Redakteurin beim schwedischen Rundfunk. Ich habe selbst 3 Jahre lang mit ihr in der deutschen Redaktion dort zusammengearbeitet. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihr gesprochen und wollte wissen, wie sie von den Geschehnissen heute erfahren hat.
Also ich habe es ganz schnell erfahren, dass das passiert ist und habe sofort meinen Computer auf den Nachrichtenseiten eingeschaltet und alles mitgehört, was in der City Center passiert ist. Und es gab ja ganz viele verschiedene Meldungen von Schießereien und wie viele Tote und Verletzte und so weiter. Und das war, also gleich hat man ja gedacht, oh mein Gott, kenne ich jemanden, der jetzt da ist oder der verletzt ist. Es war ein unheimliches Gefühl, sehr gruselig, sehr viel Angst einfach. Mhm. Ja.
Dieser Punkt, wo der Lastwagen reingefahren ist, dieses schwedische Kaufhaus Åhléns und die Drottningsgatan, für jemand, der diesen Punkt nicht kennt in Stockholm, wie würdest du das beschreiben dort?
Wirklich City Center. Also da gehen alle einkaufen. Wenn man da mit einem LKW reinfährt, dann ist man sicher, dass man jemanden töten kann oder verletzen kann, weil es gibt immer ganz viele Leute und unsere Åhléns Kaufhaus ist ein von den beliebtesten in Stockholm und Drottninggatan ist unsere große Einkaufsstraße so im Vergleich zu vielleicht Kudamm in Berlin oder so ähnliches.
Was hast du danach gemacht? Wie bist du weitergegangen? Was für Informationen hast du dann bekommen?
Also ich habe dann natürlich meine Familie angerufen. Einige konnte ich nicht erreichen, weil das Telefonnetz war überbelastet. Da habe ich ganz viele Textmessages gesendet und versucht, alle Leute zu lokalisieren. Dann müsste ich ja auch auf Facebook gucken. Man kann sich ja da in Sicherheit bezeichnen und das war ja sehr gut, dass viele Leute haben das gemacht. Aber ich habe dann die Nachrichten gefolgt und bin auch ganz schnell vom Arbeit weg, weil ich habe verstanden, dass viele sind jetzt auch eingeschlossen auf ihren Arbeitsplätzen und können nicht da los. Ich habe eine Freundin, mit ihr bin ich dann mit dem Auto gefahren und zu ihrem Haus. Da müssten wir nicht durch die City Center fahren. Mhm. Und ich kann ja auch nicht zu meinem Haus fahren jetzt, weil da muss ich wirklich durch City Center und da kann man überhaupt nicht fahren jetzt. Ja, dann habe ich auch verstanden, dass viele Leute, die wollten nach zum Flughafen, um zu fliegen, aber die können auch nicht dahin. Die müssen dann mit ihrem Koffer aus der City raus irgendwie auf den Straßen laufen und so. Es ist ganz furchtbar alles. Ja.
Es gab 2010 schon mal einen Anschlag auf der Drottningsgatan. Damals hat sich ein 28-jähriger Iraker in die Luft gesprengt, auch ein Selbstmordanschlag. Was würdest du beschreiben? Wie war dein Gefühl bisher in der Stadt? Hast du dich eigentlich in Stockholm immer sicher gefühlt oder hast du auch schon mal daran gedacht, dass sowas wie in London oder wie in Berlin auch mal in Stockholm passieren kann?
Also ich habe schon daran gedacht. Ich habe eine Freundin, die arbeitet am Drottningsgatan in einem von den Regierungsbüros. Und wir haben oft darüber gesprochen, dass man soll sich nicht bei Ulens treffen eigentlich oder im Drottningsgatan treffen, weil man weiß nie, was da passieren kann. Weil das ist wirklich City Center. Und wenn man einen Anschlag auf Stockholm macht, dann macht man es da. Das war eigentlich immer so ein bisschen im Hinterkopf, so würde ich sagen. Mhm. Aber das hindert natürlich nicht, dass man dahin fährt und da einkaufen geht und so. Aber man möchte nicht zu lange da bleiben. Oder ich zumindest möchte es nicht. So.
Absolut. Ziemlich schnell hat die Sicherheitspolizei in Stockholm die Lage unter Kontrolle gehabt, wenn man so will, die SÄPO. Würdest du sagen, hast du da Vertrauen in diese Organisation, dass die alles so schnell wie möglich machen und für deine Sicherheit da sind?
Es ist schön, dass es so schnell passiert ist heute, dass die da wirklich alle da waren und dahin gefahren sind und alle Einsätze eingerufen haben und so weiter. Aber man muss auch verstehen, dass Schweden ist nicht ein Land, wo viele Terroranschläge passiert. Und von daher hat man auch nicht so viel Erfahrung mit solchen Sachen. So, ja, es ist schwer für mich zu beantworten, weil mal gucken, was passiert und wie sie das alles hantieren jetzt. Das ist ganz neu für uns in Schweden.
Therese Amneus ist Redakteurin beim Schwedischen Rundfunk. Das ist neu für Schweden, sagt sie. Schwedens Ministerpräsident sagt, das Land wurde angegriffen. Vieles deutet für ihn auf einen Terrorakt hin. Ein LKW ist in einer Stockholmer Fußgängerzone in eine Menschengruppe gefahren. Die Polizei spricht von mindestens 3 Toten.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir gehen für den Moment nach Indien. In Indien ist ein Mädchen aufgetaucht, vielleicht habt ihr es mitbekommen, das anscheinend mit Affen gelebt hat. Klingt sehr nach dem Dschungelbuch, nach der Geschichte von Mowgli, dem Jungen, der im Dschungel von Wölfen aufgezogen ist. Verena, du hast dir das ein bisschen genauer angeschaut, diese Geschichte. Was würdest du sagen? Glaubwürdig die Kiste?
Ja, anscheinend schon. Also das Mädchen wurde laut indischen Zeitungen vor 2 Monaten von Polizisten gesehen, die in der Gegend unterwegs waren, in einem Waldgebiet im Bundesstaat Uttar Pradesh, wie sie mit einer Gruppe von Affen unterwegs war, ohne Kleidung am Körper, und mit den Affen hat sie da gespielt. Die Polizisten haben dann versucht, sich ihr zu nähern, aber die Affen stellten sich erstmal schön schützend um sie herum, haben dann geschrien. Das Mädchen hat übrigens selbst mitgeschrien, wollten auch angreifen. Deswegen hat es tatsächlich einige Versuche gebraucht, bis die Polizei es dann geschafft hat, das Mädchen aus der Gruppe der Affen rauszuholen und mitzunehmen.
Wo ist sie denn dann hingebracht worden?
Sie kam dann ins örtliche Kreiskrankenhaus, weil sie nach Angaben der Polizisten ziemlich abgemagert war, viele Wunden am Körper hatte und insgesamt einfach einen sehr verwilderten Eindruck gemacht hat, auch vom Äußeren her. Sie konnte nicht sprechen, ist am Anfang wohl auch im Krankenhaus ziemlich viel auf allen Vieren rumgelaufen, hat das Essen lieber vom Boden gegessen und sie hatte auch Angst vor Menschen. Also da waren natürlich viele Leute, haben sie angeguckt und dann hat sie immer geschrien. Das berichten die Ärzte des Krankenhauses. Deshalb finden sie es auch durchaus vorstellbar, dass das Mädchen wirklich von klein auf mit den Affen zusammen war und deren Verhaltensweisen übernommen hat. Ihr Alter wird übrigens, ich habe jetzt verschiedene Angaben gesehen, von den einen auf 8 geschätzt und von anderen auf 10 bis 12 ungefähr.
Dann nimmt man dann so DNA-Proben und kann das irgendwie auch von Knochen und Wachstum und sowas rückschließen, wie alt diese Personen
sind. Ich glaube, im Moment sind das erstmal nur Schätzungen, weil vielleicht sie gar nicht so nah an sie rangegangen sind und mit Spritzen sie behelligt haben.
Das stimmt, das darf man natürlich auch nicht machen in so einem Moment. Wie ist es jetzt mit ihr nach 2 Monaten?
Also sie scheint sich ihrer neuen Umgebung doch mehr und mehr anzupassen. Ich habe mir heute ein paar Videos angeguckt, die von den Mädchen im Netz zu sehen sind. Da geht sie zum Teil ganz normal auf 2 Beinen. Sie nimmt auch ihre Finger inzwischen zum Essen. Sie spricht wohl immer noch nicht, aber sie beginnt in einer Art Zeichensprache sich zu verständigen und würde auch schon manchmal lächeln. Das hat ein Krankenhaussprecher der Nachrichtenagentur AP gesagt. Und jetzt checken die Behörden halt so Listen von vermissten Kindern, um irgendwas über ihre Herkunft zu erfahren. Und bis sich das aufklärt, kommt sie wahrscheinlich in ein Kinderheim.
Ich meine, das ist ja so eine klassische Geschichte. Da ist eigentlich auch so ein bisschen Märchen drin, ne, wo man sich drauf stürzt. Ein Kind, das in der Wildnis aufwächst, von Tieren großgezogen, Tarzan und sowas,
ja,
sind die ersten Assoziationen.
Ja, das fasziniert uns immer wieder. Es gibt auch sehr viele Geschichten, also die in so eine Richtung gehen, wobei viele davon wohl wirklich erfunden sind. Es gibt so ein paar Autoren, die sich genauer damit beschäftigt haben. Also hier bei uns in Deutschland gibt es seit Jahrhunderten immer wieder Berichte von sogenannten Wolfskindern, also Kindern, die mit Wölfen oder Bären gelebt haben sollen. Aber es gibt eben auch Geschichten von Kindern, die mit Affen zusammengelebt haben, ähnlich dem aktuellen Fall, vor allem in Indien oder auch auf dem afrikanischen Kontinent. Und die scheinen recht glaubwürdig zu sein.
Welche sind das? Welche Stories?
Also ein Beispiel gibt es aus den 1990er Jahren, den Fall von John Sebunya, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, aus Uganda, der vermutlich als kleiner Junge von zu Hause geflüchtet ist, als sein Vater, dramatische Geschichte, seine Mutter umgebracht hat. Und dieser Junge ist dann 3 Jahre später, da war er so 5 oder 6 Jahre alt, gefunden worden, wie er mit einer Gruppe grüner Meerkatzen, das sind auch so Affen, umhergezogen ist. Dieser Fall ist relativ gut dokumentiert. Auch ein deutscher Primatenforscher hat den Jungen später beobachtet, wie er mit Meerkatzen interagiert hat. Und dieser Primatenforscher, der sagte damals, dass der Junge mit den Affen wirklich besser kommunizieren konnte als mit Menschen.
Das heißt, es sind nicht alles nur Märchen, lehrt so ein bisschen dieses Beispiel. Diese Geschichten von Moglis und Affenkindern kann es in der Tat geben.
Ja, in der Tat. Es gibt diese Geschichten durchaus, wahrscheinlich deutlich seltener, als wir alle denken. Mhm. Und viele Verhaltensforscher sagen dann auch, dass die Tiere Menschen eher dulden und nicht als vollwertige Artgenossen ansehen. Das ist ja immer so schön, ne? Man gehört dann zu der Gruppe und ist fast selber ein Affe. Aber wir Menschen haben mit unserer Fähigkeit zum Imitieren anscheinend so eine gute Anpassungsfähigkeit. Und wenn wir dann auf so sozial lebende Tiere wie Affen, wie Wölfe oder Hunde stoßen, die uns in ihrer Gruppe akzeptieren, dann kann das manchmal wirklich lebensrettend sein. Denn viele Fälle von diesen wilden Kindern, da ist die Vorgeschichte auch eher sehr krass. Also die sind dann von ihren Eltern extrem vernachlässigt worden oder auch verstoßen worden und hätten wirklich ohne die Tiere nicht überlebt.
Ja, schön zu sehen, dass das funktionieren kann. In Indien ist ein Mädchen aufgetaucht, das mit Affen im Wald zusammen gelebt hat. Über die Hintergründe war das Verena von Keitz. Lieben Dank.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Angela Merkel hat heute früh ziemlich schnell klargemacht, was sie von diesem Luftschlag von Donald Trump auf Syrien hält.
Wir sind uns darin einig, dass die alleinige Verantwortung für diese Entwicklung Präsident Assad trägt.
60 Marschkörper von 2 Schiffen der US-Marine im Mittelmeer auf Stützpunkte, von denen der Giftgasangriff auf Idlib diese Woche geflogen wurde. Experten sehen den US-Angriff als Kehrtwende in der Syrien-Politik des US-Präsidenten und eine spontane Strafaktion soll das auch sein nach diesem Giftgaseinsatz. Es gibt viele Fragen, die es in diesem Dunstkreis gibt, zum Beispiel, wie geht's weiter? Aber eine der wichtigen Fragen ist, was bringt das alles? Hält sich Assad jetzt zurück? Ist er eingeschüchtert? Sprechen wir über diese Frage mit Björn Blaschke, unserem Korrespondenten für Syrien. Schönen guten Abend, Björn.
Guten Abend.
Was bedeutet dieser 180-Grad-Turn von Trump in Syrien genau für Assad?
Na, wahrscheinlich nicht allzu viel, wenn er nicht weiter C-Waffen einsetzt. Also ich verstehe das Ganze als eine Warnung. Er hat C-Waffen eingesetzt, wahrscheinlich, das ist ja die Mutmaßung der Amerikaner. Und damit hat er eine rote Linie von Präsident Trump überschritten. So hat er sich ja hingestellt vor der Presse und hat gesagt, das geht so nicht, das treffe ihn persönlich quasi wegen der Kinder, die da gestorben sind und so weiter. Also er hat eine rote Linie von Trump überschritten. Aber letztlich bedeutet das ja, wenn man sich dann anguckt, was da genau passiert ist, es ist ja ein Minimum nur passiert. Also die Amerikaner hätten noch ein Dutzend mehr Flughäfen angreifen können. Sie hätten versuchen können, die gesamte Luftwaffe der Syrer auszuschalten. Das alles ist nicht passiert. Es sind sogar die Russen gewarnt worden, zumindest diejenigen, die da in Syrien stationiert sind. Man hat nicht mit Moskau offen gesprochen. Aber die Russen sind gewarnt worden immerhin. Das heißt, es ist nicht allzu viel passiert, wobei eigentlich hätte viel mehr passieren können. Und für mich bedeutet das eigentlich nur, dass wenn Bashar al-Assad jetzt nicht nochmal C-Waffen einsetzt, dann musste nicht unbedingt nochmal ein weiterer Schlag kommen aus der Luft von den Amerikanern. Mhm. Er kann also im Prinzip so weitermachen. Das ist das andere Signal, wie er es vorher gemacht hat. Das heißt, er kann andere Waffen einsetzen, die auch nicht besonders schön sind. Aber die kann er einsetzen.
Jetzt hat Bashar al-Assad inzwischen auch angekündigt, nach diesem US-Luftschlag noch härter gegen die Opposition im Land vorgehen zu wollen. Was meint er genau damit?
Naja, Bashar al-Assad und seine Entourage, die sprechen ja von allen Menschen, die sich dagegen sie erhoben haben, als Terroristen. Und ganz klar ist gesagt worden, dass die Führung in Damaskus, auch weiterhin und das mit verstärkter Härte eben gegen Terroristen vorgehen werden. Aber wie gesagt, das sind alle, die sich da gegen die Führung erhoben haben. Umgekehrt haben die Syrer vorher gesagt, also das, was da passiert ist, ist letztlich etwas, was unmöglich sei. Also die Amerikaner haben die Führung getroffen in Damaskus, die Führung, die gegen den Terrorismus kämpft. Damit haben sich die Amerikaner in eine Reihe gestellt, eben mit den Terroristen. Und insofern hat man letztlich in gewisser Weise eben jetzt die Amerikaner zu Terroristen gemacht. Und wenn man sagt, man wolle jetzt gegen den Terrorismus kämpfen, dann ist das natürlich irgendwie schon wieder als Drohung zu sehen, wobei ich das jetzt nicht allzu ernst nehme.
Ja, klingt auch.
Die Amerikaner werden, glaube ich, nicht verfolgt werden.
Klingt auch mehr oder weniger als eine komische Formalia. Also wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du, es ändert sich an der Situation in Syrien jetzt durch diesen US-Luftangriff nicht so wahnsinnig viel, außer dass Assad vielleicht jetzt auf diese C-Waffen verzichtet.
Das vermute ich. Man kann sehen, wie es jetzt weitergeht auf der Seite, die da eben Assad unterstützt. Das sind die Iraner und die Russen, die insbesondere zu Bashar al-Assad stehen, wie die jetzt einwirken werden. Es kann ja auch sein, dass die Russen es durchaus als Bedrohung verstehen, wenn die Amerikaner dagegen ihre Verbündeten im Nahen Osten auftreten und die bombardieren. Also es kann ja auch sein, dass die Russen sagen, okay, drängen wir also Assad dazu, dass er endlich mal zu Verhandlungen bereit ist. Denn man hat zwar einerseits gesagt, wir werden die Luftabwehr mit den Syrern zusammen ausbauen, aber man hat auch aus Russland heute gehört, dass man nicht unbedingt an der Person Assad hänge. Man hänge an dem System, das da herrscht in Syrien, aber nicht unbedingt an der Person Assad. Also ich glaube, da sind ein paar Dinge noch offen und das kann sich in die eine oder andere Richtung auswirken. Also vielleicht möglicherweise drängt man ja von Seiten der Russen eben Assad zu wirklichen Verhandlungen.
Wird man beobachten. Was jetzt schon mal sicher ist, es gibt einen Turn in der Außenpolitik der USA. Donald Trump wendet sich von ich lasse alles mal so laufen zu, ich mische mich ein. Gestern Nacht hat er beantragt, einen Luftwaffenstützpunkt anzugreifen in Syrien, von dem aus der Giftgasangriff vermeintlich auf Idlib angeblich ausgeführt wurde.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Und es ist noch eine Woche bis Ostern. Schock. Und da passt diese Meldung eigentlich sehr, sehr gut, die wir jetzt für euch haben. Der verrückte französische Künstler, der sich neulich schon mal in den Felsen eingeschlossen hat, vielleicht habt ihr es mitbekommen, der spielt jetzt Huhn und brütet echte Eier aus. Verena, wie bitteschön macht er das?
Ja, der gute Mann sitzt seit vorletzten Mittwoch, der Extremkünstler Abraham Poincheval, in einem Plexiglaskasten im Palais de Tokio in Paris auf einer Art Brutstuhl, weil er kann sich ja nicht direkt draufsetzen, dann wären die alle Matsch. Und in die Stuhlfläche ist eine durchsichtige Schale eingelassen, wo dann ein Dutzend Eier drin liegt. Er sitzt oben drauf, eingehüllt in eine Bettdecke. Über ihm ist noch eine Lampe, die ihn anleuchtet. Und mit seiner Körperwärme will er dann die Eier ausbrüten.
Es gibt Schöneres, aber sitzt denn der werte Herr da den lieben langen Tag oder was?
Ja, der sitzt da 23,5 Stunden am Tag. Eine halbe Stunde am Tag gönnt er sich Pause. Er meint, das sei schon durchaus extrem. Eigentlich noch härter als die Nummer im Fels, weil er die ganze Zeit der Öffentlichkeit ausgesetzt ist und ihn alle angucken können. Das sind nicht nur die Besucher, die im Museum rumlaufen während der Öffnungszeiten, sondern es gibt eben auch eine Webcam, die ganze Zeit online ist und deswegen ist er immer unter Beobachtung.
Ah, das ist auch so ein Öffentlichkeitsding dann, ja, dass er sich beobachten lassen will. Wie lange soll das gehen?
Ja, bis die Küken schlüpfen. Das dauert so 21 bis 26 Tage in der Regel.
Und was ist dann? Was passiert dann mit denen?
Die kommen angeblich auf einen Bauernhof in der Normandie. Der Künstler stammt ja aus der Normandie und sollen dort ein glückliches Leben führen. Hoffen wir mal, dass es stimmt.
Auf jeden Fall. Das klingt auf jeden Fall ein bisschen besser als an Ostern als buntes Frühstücksei aufgegessen zu werden.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ban Ki-moon, der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, hat im Dezember 2016 gesagt, Zitat, unser kollektives Versagen, grauenhafte Gewalttaten in Syrien zu verhindern, wird mit Blick auf das Ansehen der Vereinten Nationen und ihrer Mitgliedstaaten eine schwere Last bleiben. Er sprach also von Versagen der UNO in Syrien. Jetzt, 4 Monate später, erreichen uns immer wieder extrem grauenhafte Bilder aus diesem nicht endenden Krieg. Bilder von Menschen, vor allem von Kindern, die an einem Giftgasanschlag gestorben sind, haben wir diese Woche gesehen. Als Vergeltung bombardieren die USA dann heute Nacht eine Militärbasis des Assad-Regimes südlich von Homs. Wir fragen uns, warum macht eigentlich die UNO nichts? Was ist das Problem? Warum greift diese Weltorganisation nicht konsequenter ein in Syrien? Schauen wir uns mal mal die Power der UNO genauer an, machen wir zusammen mit D-Radio-Wissen-Historiker Matthias von Hellfeld. Grüß dich, Matthias.
Hi, ich freue mich.
Warum kann sich jetzt Donald Trump als ein Held darstellen, der als einziger endlich mal was unternimmt in Syrien?
Ja, weil die Vereinten Nationen das alleine nicht machen können. Die Vereinten Nationen sind tatsächlich ein zahnloser Tiger, ein Papiertiger, wie immer du das haben willst. Sie haben keine eigene Macht. Und die Frage, warum alle Nationen oder fast alle Nationen der Vereinten Nationen angehören, liegt eben daran, dass sie keine nationale Kompetenz an die Vereinten Nationen abgeben müssen. Das heißt, die Vereinten Nationen sind eine supranationale Organisation, die aber darauf angewiesen ist, dass ihre Mitglieder A bezahlen, was nicht alle tun, und B, falls eine Resolution gemacht werden sollte, sagen wir jetzt einfach mal, greifen wir Herrn Assad an oder irgendjemand anders, ist jetzt mal egal, dann müssen sich aus dem Kreise der Mitglieder Leute zusammenfinden und sagen, okay, wir stellen Truppen und so weiter, und dann kommt eine Blauhelmtruppe zusammen, die dann eben im Auftrag der Vereinten Nationen tätig werden kann. Aber dadurch, dass die Vereinten Nationen keine eigene Macht haben.
Es will ja keiner abgeben. Es will ja wahrscheinlich kein Land sagen, okay, ihr habt jetzt die Superpower.
Andersrum, wenn die sagen würden, wenn du Mitglied werden willst, musst du die Hälfte deiner Truppen abstellen, dann würde kein Mensch Mitglied werden. Dann gäbe es die Vereinten Nationen gar nicht. Das heißt, das ist die Vereinbarung auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, der da lautet, wir sind für Frieden und Sicherheit in der Welt. Das kann jeder unterschreiben und damit ist auch jeder Mitglied.
Aber ist es nicht ein bisschen marode? Ich meine, wir haben 2017. Also das ist doch irgendwie ein Gedanke von einer Gemeinschaft, den hat man doch im Hobbykeller früher mal entwickelt, oder?
Ja. Naja, es ist ein Kind der beiden Weltkriege des 20. Jahrhunderts. Wir haben es schon mal probiert mit dem Völkerbund nach dem Ersten Weltkrieg. Das ist grandios gescheitert. Der zweite Versuch waren eben die Vereinten Nationen. Und ich will jetzt mal auch eine Lanze brechen für die Vereinten Nationen, weil so furchtbar sind sie nun auch nicht.
Auf jeden Fall.
Sie sind auf jeden Fall eine große moralische Instanz, selbstverständlich. Und jeder schreit danach, warum machen die Vereinten Nationen nichts? Das bedeutet ja im Umkehrschluss auch, irgendwie haben wir so einen Platz für die Vereinten Nationen schon auch eingeräumt. Und ich habe mal gesucht, das kann auch jeder nachlesen. Die Vereinten Nationen waren also hilfreich bei der Gründung des Staates Israel. Sie waren bei der Berlin-Krise 48-49 entschärfend dabei. Sie haben die Kuba-Krise mit begleitet und eben dann auch entschärft. Der berühmte Jom Kippur-Krieg 1973, der Nahostkrieg, wurde also mit Hilfe der Vereinten Nationen auch beendet. Und Rhodesien wäre noch so ein Punkt, oder auch die Beendigung des Golfkrieges 1998. Also es gibt sehr viele Dinge, in denen die Vereinten Nationen tatsächlich auch hilfreich waren, aber eben nicht unbedingt militärisch.
Dieser Sicherheitsrat, ne, in dem 15 Mitglieder drin sitzen, warum, da hat man ja auch so ein bisschen das Gefühl, okay, er macht mal was, dann beschließt man Sanktionen, wirtschaftliche Sanktionen, aber so richtig viel Power kommt da auch nicht raus, oder?
Ja, weil da wieder die Keule der Einstimmigkeit zuschlägt, das ist ein Übel von größtem Rang, weil nämlich, wenn einer der 5 ständigen Mitglieder, das sind Frankreich, England, Amerika, Russland und China, wenn einer von denen Nein sagt, dann ist Nein. Das heißt, es muss eine Einstimmigkeit erfolgen, und wenn man sich mal diesen Syrien-Konflikt jetzt vornimmt, dann ist ja klar, die einen sind für, die anderen sind gegen diese Regierung. Also ist klar, es wird keine Resolution geben, die von allen getragen wird. Also gibt es eben keine. Und das ist eben immer noch die Grundlage dafür, dass eine, ich sag mal, Blauhelmtruppe tätig werden kann. Es muss eine Resolution her, die dann eben von der Völkergemeinschaft getragen wird.
Aber kann man das denn stützen, wenn Ban Ki-moon sagt, in dem Fall von Syrien hat mehr oder weniger die UNO versagt?
Ja, also wenn man es so aus heutiger Sicht sieht, mit dem, was gerade eben passiert ist, dann neigt man natürlich schon dazu, das zu sagen. Auf der anderen Seite will ich mal so ein paar Punkte auch nennen. Seit 3-4 Jahren sind die Vereinten Nationen schon dabei, ich sag mal, diesen Krieg in und um Syrien so etwas zu entschärfen. Es gab eine Forschergruppe vor Ort von den Vereinten Nationen, die den ersten Giftgasangriff 2013 im August versucht hat aufzuklären. Es gab 2014 eine UN-Friedenskonferenz, da war die syrische Regierung dabei und die Opposition. Das ist ja schon mal der erste Schritt, um überhaupt auf einen Frieden zuzugehen. Es war leider ohne Erfolg. 2015 wurde dann tatsächlich mal eine Resolution, und zwar auch einstimmig verabschiedet, die da besagte, dass also die Friedensgespräche wieder aufgenommen werden müssen. Und bis zum Mai 2016 ging das dann weiter. Also die Vereinten Nationen haben versucht, mit dem, was sie selber haben, nämlich dem Wort, nicht mit der Waffe, diesen Konflikt zu entschärfen. Und das ist eben leider schiefgegangen, weil der Konflikt, um den es da geht in Syrien, offenbar eine derartige Dimension hat, dass man es eben tatsächlich, so leid mir das tut, hier sagen zu müssen, mit Worten ihn wohl nicht mehr wird lösen können. Und deswegen kann jetzt der Donald Trump sagen, ich bin hier der große Held, weil ich tue jetzt endlich mal was. Und damit wird er vermutlich vielen Amerikanern und auch noch vielen anderen Leuten aus dem Herzen gesprochen.
Auf jeden Fall. Also das stützt man auch nicht immer, die Aussage, dass man mit Bomben mehr erreicht als mit Gesprächen. Aber vielleicht vielleicht ist es an der einen oder anderen Stelle mit Bezug auf Syrien so. Und wir halten auch mal fest, man darf die Vereinten Nationen jetzt auch nicht Unrecht tun und sie nur verurteilen. Einschätzungen und Informationen waren das von D-Radio Wissen, Historiker Matthias von Hellfeld. Lieben Dank.
Bitte.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wenn man mal schlechte Laune hat, dann kann das hier helfen.
Wir haben dann einen Unterschied zwischen dem normalen Sichtverhaltenbär, dem Schadbär und dem Problembär. Und es ist ganz klar, dass dieser Bär ein Problembär ist. Und es ist im Übrigen auch im Grunde genommen durchaus...
Es ist auch, wenn man so will, eigentlich damals so passiert. Also, dass der ehemalige bayerische Ministerpräsident Stoiber diese Rede gehalten hat mit ganz vielen Ähms. Und jetzt geht es schon wieder einem besser, wenn man das so hört. Also ich meine, es ist fies, sich darüber lustig zu machen, ja. Aber ich meine, dieses ganze versuchen wir ja auch immer zu vermeiden, damit es für euch irgendwie sich anständig anhört im Radio. Deshalb gibt es Rhetorikkurse, wie man das sich austreibt. Aber Verena, ein Sprachwissenschaftler, der geht jetzt in die andere Richtung. Der verteidigt die Äs.
Ja, in der britischen Zeitung Independent hat der Sprachwissenschaftler Michael Handford von der Cardiff University gesagt, dass Äs und Ös, also all diese Verzögerungslaute, ne, wie sie genannt werden, die gibt es ja in jeder Sprache in verschiedenen Abwandlungen, dass die einfach eine wichtige Funktion haben für unsere Kommunikation. Er sagt, dass wenn wir alle so reden würden, wie gedruckt, also wie es im Buche steht, ohne Äs, ohne diese ganzen Füllwörter, ohne neu anzusetzen mal, ne, wenn man nicht sofort weiter weiß, dann wäre das viel zu viel Information auf einmal, um es verarbeiten zu können. Und deshalb, sag ich jetzt mal so, wie er es formuliert, geben die Äs den Zuhörern kleine Pausen, um nachzuvollziehen, was ich gesagt habe.
Ich glaube, Entschuldigung, dass ich einhaken muss, das ist nicht nur für den Zuhörer so. Weil wenn wir viel über Schweden sprechen, jetzt gerade, in dieser Sprache ist es wirklich so, dass man viel, ja, wie heter det? Ja, du vet att vi ska gå ut ikväll. Man verzögert auch in der Sprache selbst die ganze Kommunikation. Also man kann selbst auch nachdenken. Also nicht nur für den Zuhörer würde ich die These stützen, sondern auch für denjenigen, der es ausspricht. Es sind also quasi höflich, kann man auch so ein bisschen rausnehmen aus dem, was du gesagt hast, rücksichtsvoll dem anderen gegenüber zuhören. Mit dem Sprecher hat das dann
aber doch
bedingt auch was zu tun, oder doch?
Ja, du hast es ja gerade gesagt. Wenn ich einen Satz formuliere und zwischendurch nachdenken muss, ne, weil ich den nicht vorformuliert habe oder so, dann... Du hörst es gerade, ich fake das jetzt nicht. Ja. Dann weiß ich eben noch nicht so ganz genau, wie ich meinen Gedankengang fortsetze. Und dann zeige ich dir, indem ich sage oder halt so ein bisschen was verzögere, dass ich gerade noch Zeit brauche, aber dass es gleich weitergeht. Also, dass du nicht denkst, die redet nicht mehr, die hat die Kommunikation aufgegeben. Und deshalb meint der Sprachforscher eben auch, dass es gar nicht schlimm ist, diese Lückenfüller zu benutzen.
Also mal zulassen, diese Ams. Genau. Ich habe ja dann den Reflex zum Beispiel immer, wenn Leute sagen, also wenn du jetzt mit mir sprichst und du brauchst so ein bisschen vermeintlich, dass ich dann nicke. Dass ich immer dir zunicke, damit ich denke, komm, ja, ich weiß.
Ich glaube, das ist aber eine Journalistenkrankheit.
Ja, das ist ganz schlimm, das ist ganz schlimm. Aber zum Glück,
weiterreden.
Ja, aber nicken hört man zum Glück nicht im Radio.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wir reden über Sommerschuhe. Espadrillos, Loafer, Slipper, Schlupfschuhe genannt, sehen wir gerade viel in Modezeitschriften, haben den Vorteil, wir können schnell reinslippen, die wiegen nicht arg viel und so ein Leder mit Ziersenkeln vorne auf dem Vorfuß, oh, so ein Leder-Tassellofer, der sieht echt schön aus, wenn man sich das mal anschaut. Schöner Style ist wieder zurück, der Slipper, nur die Frage, welchen sollen wir kaufen? Darüber habe ich heute mit Julia Zirpel gesprochen. Sie ist Modechefin der Zeitschrift Myself. Ich wollte zuerst von ihr wissen, welcher Slipper denn gerade so angesagt ist.
Also besonders neu, das kommt jetzt schon im Frühjahr, sind tatsächlich die Slipper-Loafer, also diese klassischere Form. Der Penny-Loafer ist besonders klassisch, der hat seinen Namen davon, dass man vorne in diesen kleinen Schlitz auch einen Penny reinlegen kann. Die gibt es dann auch mit so Tasseln, also so Bommeln dran, ganz unterschiedlich. Die sind tatsächlich wieder sehr stark da. Das ist so ein Schuh, der noch aus den 70er Jahren, kennt man den sehr stark, in den 80er Jahren war vermehrt dort. Also das finde ich jetzt für den Übergang eigentlich ein super Schuh.
Aber das ist so klassisch, eigentlich könnte man auch so, erinnert an die Pantoffel eigentlich. Nur beim Loafer ist ja immer so, der hat einen Absatz dabei, ne?
Naja, nee, also es gibt sie, das ist tatsächlich der klassische Schuh, der auch hinten geschlossen ist. Dann gibt es sie jetzt tatsächlich, dass sie hinten offen sind, dass sie so wie Pantoffeln aussehen, indem man einfach nur noch reinschlüpft. Damit hat Gucci im Prinzip angefangen, dass sie einen ganz klassischen Gucci-Loafer, der ja eigentlich so ein Klassiker aus den 60er, 70er Jahren ist, da kannte man Jackie Onassis, die hat den zum Beispiel besonders gerne getragen, den gab es plötzlich hinten als Pantoffel, also offen getragen und mit Fell gefüttert, sodass man den fast auch im Winter tragen konnte. Und der hat, obwohl er doch sehr extravagant ist, ist er eingeschlagen mehr oder weniger wie eine Bombe. Das war extrem. Und das hat sich so ein bisschen durchgesetzt. Und diese Pantoffelform sieht man jetzt sehr stark. Die geht weg von dem klassischen Slipper auch hin, so ein bisschen in so eine marokkanische Interpretation, Babouche. Dann ist sie auch vorne spitz, teilweise aus Stoff ist sie dann, also manchmal auch aus Seidenstoff oder aus Taft mit Schleifen vorne drauf. Also so ein bisschen verschiedene Interpretationen gibt es da und die sehen tatsächlich aus wie Pantoffeln,
die man reinschlüpft. Das heißt aber so Finger weg eigentlich von dem klassischen aus Leder, dieses runde Modell, das man vielleicht noch zu Hause hat?
Ach, Sie meinen richtige Pantoffel, ob man die auch richtig tragen kann. Ja, also ein bisschen schmaler am Fuß kann sie schon sein. Ich finde, die Pantoffel zu Hause ist doch relativ breit immer vorne. Mhm. Also sie kann schmaler am Fuß sein. Sie gibt es allerdings in runden und in Spitzenform.
Was muss man denn eigentlich generell für einen Fuß haben für so einen Pennyloafer?
Also für einen Pennyloafer, der ist ja komplett geschlossen. Der hat auch hinten eine Ferse. Wenn wir jetzt von diesen Pantoffeln, Mules oder auch Babouche genannt sprechen, dann ist hinten die Ferse offen. Dann muss man natürlich gepflegte Füße haben, vor allem gepflegte Fersen. Also man will dann natürlich nicht, dass da irgendwie ein ungepflegter Fuß zu sehen ist. Auch wenn man natürlich vorne die Nägel nicht sieht, aber auch hinten spielt das schon eine Rolle, durchaus, ja.
Gibt es denn einen anderen modischen Trend? Jetzt haben Sie gerade gesagt, kommt aus den 70ern wieder. Warum eigentlich jetzt plötzlich diese Schuhe wieder angesagt sind?
Grundsätzlich ist es so, dass wir seit 2-3 Saisons einfach flache Schuhe wieder extrem viel sehen. Und damit ist auch wirklich das Revival von allen möglichen flachen Schuhformen wieder da. Wir hatten die Jahre davor, dass man Frauen fast nur mit High Heels gesehen hat. Das ist im Prinzip nicht mehr so ein Riesenthema, also natürlich für abends, aber dass Frauen wirklich tagsüber den ganzen Tag so super High Heels anziehen, das ist weniger. Und mit dieser Welle sind einfach auch viele flache Schuhe wieder in Mode gekommen. Dann kommt natürlich zusätzlich hinzu, dass die 70er Jahre auch modisch irgendwie eine große Rolle gespielt haben, jetzt gerade in letzten 2 Jahren. Und auch das ist wieder sehr stark durch Gucci, durch einen neuen Designer, einfach wieder sehr stark in den Vordergrund gekommen.
Die Frage ist ja immer, wie kombiniert man es dann? Ne? Also was für ein Outfit zieht man generell an? Was würdest du sagen, also so, zu so einem Slipper, was passt?
Ich finde grundsätzlich zu den meisten flachen Schuhen, und dazu zählt auch der Slipper, sehen eigentlich Hosen immer am besten aus. Da finde ich zum Beispiel für Frauen auch so eine leicht verkürzte Länge, so eine 7/8-Hose ganz toll. Es kann aber auch eine fließende, lange Hose sein, fast in so einem Pyjama-Style. Das passt auch besonders gut zu diesen Slipper-Formen. Röcke würde ich nur bodenlange tatsächlich, also so lange, weite Kleider, lange, weite Röcke, die so ein bisschen aus diesem Boho-Stil kommen, die passen auch zu diesen flachen Schuhvarianten. Kürzere Röcke finde ich dann immer schwierig, das verkürzt doch sehr stark das Bein.
Eine persönliche Frage noch zum Schluss, Julia. Dein absoluter Lieblingsslipper?
Ich habe einen Pennyloafer, den trage ich sehr, sehr gerne. Aber ich habe auch so richtige Pantoffeln mehr oder weniger von einer italienischen Firma, Numero 21. Die haben ganz tolle, finde ich. Und die trage ich wirklich sehr gerne. Und ich hatte es auch die letzte Woche an, aber dann wurde es wieder so kalt und ich hatte nackte Füße und es war dann doch ein wenig zu kalt.
Das ist ein Problem bei diesem Schuh, dass es halt eben fröstelt oft dann am Fuß unten. Aber trotzdem vielleicht der bequemste Schuh der Welt, der Slipper. In fast allen Varianten ist er zurück aus den 70ern. Herzlich willkommen, meine Lieblingsvariante. Ist der Leder-Tassellaufer. Julia Zirpel war das, Modechefin der Zeitschrift Myself.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
In der Antarktis steht die Geburt eines Rieseneisbergs bevor. Er hat die 7-fache Fläche von Berlin und ist schon fast komplett vom restlichen Teil des Larsen-C-Schelfeises an der antarktischen Halbinsel abgetrennt. Der Riss im Eis hat nur 19 Kilometer vor sich. Dann ist der Eiskoloss komplett abgebrochen. Forscher rechnen damit, dass das in den kommenden Monaten passiert. Wenn das passiert, ist einer der größten jemals registrierten Eisberge im Südpolarmeer unterwegs. Doch wohin treibt der Eisberg dann? Dieser Frage sind deutsche Polarforscher unter anderem vom Alfred-Wegener-Institut nachgegangen. Sie haben am Rechner modelliert, welchen Kurs Eisberge im Südpolarmeer nehmen. Ihre Prognose? Falls der Eiskoloss nicht direkt in viele kleine Einzelteile zerbricht, wird er erst einmal 3-4 Jahre in der Nähe der Antarktisküste, in der Bucht des Weddellmeers, treiben, bevor er im Atlantik landet.
Schmelzen wird der Eisberg im wärmeren Atlantikwasser, vor allem an der Unterseite. Bis er komplett geschmolzen ist, wird er wohl etwa 8 bis 10 Jahre unterwegs sein. Ob Praktikum oder Erasmus-Semester. Ein Auslandsaufenthalt während des Studiums stärkt Selbstvertrauen und Sprachkenntnisse. Soweit so bekannt. Neu ist, dieser Effekt wirkt sich besonders bei Studierenden ohne Akademikereltern positiv aus. Das hat das Zentrum für Hochschulentwicklung jetzt in einer Analyse festgestellt. Allerdings gehen im Vergleich mehr Kinder aus Akademikerhaushalten ins Ausland als Nicht-Akademiker-Kinder. Grund dafür seien nicht mangelndes Selbstvertrauen oder fehlende Neugierde, sondern die Sorge um die Finanzierung, sagen die Forscher. Hürden, die sich eigentlich leicht beseitigen ließen. Sie fordern daher bessere Finanzierungs- und Serviceangebote für Studierende, die ins Ausland wollen. Erika ist 23. Sie hat ein schönes, aber ausdrucksloses Gesicht und ihre Stimme klingt künstlich. Daran merkt man spätestens, dass sie kein Mensch, sondern ein Roboter ist. Und nicht irgendeiner, sondern der menschlichste Roboter der Welt. Denn Erika sieht dem Menschen ähnlicher als bisherige sprechende Androide. Das Besondere an ihr ist, dass sie bei der Kommunikation mit Menschen Körpersprache und Mimik einsetzt. Sie blinzelt mit den Augen, lässt die Augen von links nach rechts wandern und zeigt Emotionen im Gesicht. Nur ihre Arme kann sie noch nicht bewegen. Ihr Erschaffer Hiroshi Ishiguro von der Universität in Osaka sieht sich eher als Künstler denn als Wissenschaftler. Für ihn ist die Entwicklung Erikas in erster Linie ein philosophisches Projekt, nicht so sehr ein technisches. Seit vielen Jahren beschäftigt sich der Japaner mit der Entwicklung menschlich wirkender Roboter und der Frage, ob sie uns helfen werden, menschliche Interaktionen und am Ende gar uns selbst besser zu verstehen.
Die Radio Wissen.
Morgen ist Samstag. Morgen ist es Zeit, die Waffen endgültig abzugeben. In Spanien, im Baskenland. Die ETA hat 2014 schon damit angefangen, einzelne Waffenarsenale offenzulegen. Jetzt sollen also die letzten Waffen abgegeben werden. Laut der spanischen Zeitung El Mundo soll es sich dabei um 55 Pistolen und 2500 Kilo Sprengstoff handeln. Alles versteckt im Süden von Frankreich. Geht das denn so einfach? Darüber habe ich heute mit unserem Korrespondenten Oliver Neuroth in Madrid gesprochen. 55 Pistolen, 2500 Kilo Sprengstoff. Das klingt für eine Organisation wie die ETA, die seit den 60ern im Baskenland existiert, nicht wirklich viel. Sind das wirklich alle Waffen?
Wahrscheinlich nicht. In manchen Berichten hier in Spanien ist auch von 100 oder 130 Waffen die Rede, die jetzt übergeben werden sollen. Aber die ETA hat ja in den letzten fast 60 Jahren so viele Anschläge verübt, da werden wohl noch mehr Waffen im Spiel gewesen sein. Es heißt auch, dass die ETA die Waffen, die bei Attentaten eingesetzt wurden, nicht abgeben will. Denn daran sind vielleicht noch Spuren, mit denen man heute eventuell noch Beteiligte an Anschlägen dann ausfindig machen könnte. Außerdem hat die ETA noch ein anderes Problem, denn die Leute, die heute in der ETA-Führung sitzen, quasi die Chefs der Gruppe, die wissen zum Teil gar nicht so richtig, wo ihre Kollegen, die in den letzten 50, 60 Jahren aktiv waren, die Waffen versteckt haben. Also da wird es noch einige Waffen geben, die in irgendwelchen Kellern liegen und zwar unbemerkt.
Man fragt sich ja sowieso, wie das ablaufen soll. Also bekommt dann irgendwie die Polizei einen Schlüssel für den Waffenkeller? Wird das Ganze irgendwie überwacht, sag mal?
Es ist ein sehr komplizierter Prozess. Die ETA sagt, dass sie jetzt schon entwaffnet sei. Sie habe die Waffen am Donnerstag schon an Mittelsmänner übergeben. Die wiederum sollen sie dann an eine Gruppe internationaler Vermittler geben. Und beziehungsweise, ob sie den dann wirklich übergeben, ist gar nicht so klar. Es heißt nämlich auch, möglicherweise kriegen diese Vermittler nur die Koordinaten der Verstecke. Also nach dem Motto, hier oder da in dem oder jenem Wald ist ein Waffenversteck, da könnt ihr euch die Waffen jetzt abholen. So genau geht die ETA damit nicht an die Öffentlichkeit, vielleicht auch aus Sicherheitsgründen. Man weiß eben nur, es findet diese finale Übergabe statt, beziehungsweise der Austausch der Koordinaten.
Das klingt ja ein bisschen nach einer wilden Westengeschichte. Waffenstillstand mit der ETA gibt es seit 2011, Waffenabgabe seit 2014 schon mehr oder weniger, jetzt also vermutlich der letzte Akt. Ist diese Übergabe von Seiten der ETA denn auch an Bedingungen geknüpft?
Offiziell nicht. Und die spanische Regierung hat auch gestern nochmal betont, die ETA wird nichts bekommen. Es gibt keine Gegenleistung von einem demokratischen Staat wie Spanien an Terroristen, wie es die ETA-Leute ja sind. Was allerdings viele Basken fordern und nicht nur diejenigen, die der ETA nahestehen, dass die ETA-Terroristen, die auf Gefängnisse in ganz Spanien verteilt sind, näher ans Baskenland kommen, näher an ihre Familien. Das ist ein großer Streitpunkt zwischen baskischen Politikern und der Zentralregierung hier in Madrid. Und es heißt auch immer wieder, dass dieser Punkt auch den Frieden zwischen ETA und Spanien im Wege gestanden hat. Doch die spanische Regierung betont, dass sie auch da hart bleibt und die weggesperrten Terroristen nicht nah an die Angehörigen ranschaffen möchte.
Vom spanischen Regierungschef Rajoy gab es außerdem die Forderung noch, dass sich diese Separatistenorganisation völlig auflösen sollte. Wer ist denn eigentlich überhaupt noch in der ETA aktiv?
Das sind tatsächlich nur noch ganz wenige Leute. Das weiß niemand so genau, wie viele es wirklich sind. Es heißt aber, so ungefähr 50, 60, 70 Aktivisten im Untergrund sollen es sein. Also wirklich eine sehr, sehr überschaubare Menge. Der Grund dafür, dass die ETA kaum mehr Unterstützer hat, ist auch der, dass es dem Baskenland und den Menschen dort heute ziemlich gut geht. Die Region gehört zu den wirtschaftsstärksten in Spanien. Die Lebensqualität ist hoch und da sagen dann viele Basken, Mensch, warum überhaupt abspalten, warum einen eigenen Staat ausrufen, wenn es uns im Prinzip hier ziemlich gut geht.
Also wir halten fest, man kann nicht sagen, die ETA ist mit dieser Aktion Geschichte.
Ich denke, das ist der Anfang vom Ende. Da die ETA ja nur noch eine Handvoll Unterstützer hat, nun auch zumindest größtenteils entwaffnet ist, kann man, glaube ich, sagen, von der Terrorgruppe geht keine große Gefahr mehr aus. Aber offiziell aufgelöst hat sie sich eben noch nicht. Das würde noch fehlen, um zu sagen, dass die ETA jetzt komplett Geschichte ist.
2011 gab es den Waffenstillstand in Spanien mit der ETA. Morgen soll sie alle Waffen abgeben. Die Entwaffnung der ETA begann bereits im Februar 2014. Fraglich, ob alle Waffen da auf den Tisch kommen. Informationen waren das von Oliver Neuroth für D-Radio Wissen in Madrid.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Was sehen wir denn bitte schön hier? Aha, das ist ein Rentier. Geweih, gräulich, braunes Fell. Sind ein paar dort auf diesem Schnee, auf dem Feld. Was machen die da? Die essen da irgendwas, ne? Das Weiße da hinten sieht echt richtig schön aus. Passiert noch was? Nö. Passiert erstmal nur das. Das ist Slow TV. Eine ganze Woche lang verfolgen Kameraleute die Tiere. Die Tiere in Norwegen, die Rentiere geben das Tempo vor. Und das ist bei Rentieren, das wissen wir auch, öfter mal ein bisschen gemütlicher. Zu sehen im norwegischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen. NRK. Das hat Tradition bei den Norwegern. Dort zeigt man unter anderem auch mal eine tagelange Kreuzfahrt oder eine ganz, ganz lange Doku über die Entstehung eines Wollpullovers. Die Radiowissen-Reporter Martin Krinner über diese entschleunigte Art des Fernsehens.
Die Geschichte des Slow TV begann ganz langsam. Am 27. November 2009, das war ein Freitag, startete in der norwegischen Stadt Bergen ein Zug in Richtung Oslo. Im Führerhaus vier Kameras des norwegischen Reichsrundfunks NRK. Die Fahrt dauerte 7 Stunden und die Übertragung war 1:1 genauso lang. Den 100. Geburtstag der Zugstrecke feierte der Sender mit einem Programm, das allen Regeln des Fernsehens widersprach. Es gab kein Skript, keinen Plot, kein Drama und vor allem keine Höhepunkte.
Würdest du dazu gucken?
Nein, das dauert doch viel zu lange.
Nee, wahrscheinlich auch nicht. Also, da ist meine Zeit viel zu schade für.
In Norwegen war die Sendung aber ein Bombenerfolg. Über 1,2 Millionen Zuschauer waren dabei, obwohl Norwegen gerade mal 5 Millionen Einwohner hat. Die Einschaltquote der Zugfahrt lag also bei sagenhaften 20%. Da macht man natürlich weiter. 2 Jahre später kam das nächste Projekt. Diesmal auf einem Schiff. NRK rüstete eine Fähre mit 11 hochmodernen Kameras aus und sendete eine komplette Fahrt an der norwegischen Küste entlang live. Obwohl ein großer Teil der Strecke dafür bekannt ist, dass er ständig im Nebel hängt. Von Bergen ging es nach Kirkenes, über 2700 Kilometer weit. 134 Stunden lang dauerte diese Dokumentation non-stop. Und wieder gab es kein Skript, keinen Plot, kein Drama und keine Höhepunkte. Dafür aber jede Menge Leute, die winkten.
We also could take pictures of people waving at us, people along the route, thousands of them, and they all had a phone in their hand.
Sagt Thomas Hellum, der die Show produziert hat.
And when you take a picture of them and they get the message, now we are on TV, Dad, they start waving back. This was waving TV for 5.5 days and people get so extremely happy when they can send a warm message to their loved ones.
Und der Erfolg der Sendung war sogar noch größer als beim ersten Mal. 3,2 Millionen Norweger sahen zu.
3.2 million Norwegians watched part of this program. Even the passengers on board the Hurtigruten coastal ship. They chose to watch the telly instead of turning 90 degrees and watch out the window.
NRK hatte also ein neues TV-Format etabliert, Slow TV.
Und es sorgte derart für Quote, dass der Sender alles Mögliche ausprobierte. 2012 gab es 24 Stunden Lachsfischen. 2013 kam die Holznacht, in der es um das Schlagen, Trocknen, Lagern und Verbrennen von Feuerholz ging, inklusive 8 Stunden Live-Übertragung eines Lagerfeuers. Und 2014 kam die Piepshow. Dafür baute der Sender eine Art winzige Kaffeebar auf, an einem kleinen Tresen, davor kleine Stühlchen, dahinter ein winziges Täfelchen, auf dem die Speisen und Getränke aufgelistet sind. Und obendrauf auf dem Tresen lagen kleine Nüsschen und Sonnenblumenkerne. NRK sendete die Piepshow 14 Stunden lang. Und was sah man da? Da waren zwei Blaumeisen, die miteinander schwatzen. Da ist ein kleiner Dompfaff, der wird aber gerade von einem Eichhörnchen vertrieben. Und, oh, absolutes Highlight, ein Spatz und eine Spätzin, die da gerade für Nachwuchs sorgen.
Ich würde zugucken, ja. Ich habe schon immer gerne Dokumentationen auch über das Leben der Tiere geguckt.
Das ist echt, das ist ungeschnitten, es ist nicht gefaked, es ist interessant.
So, und auf der Schiene möchte NRK jetzt auch weitermachen. Für Ende April ist ein neues Slow-TV-Projekt geplant, diesmal mit Rentieren. Die Herden verbringen nämlich den Winter im Landesinneren, weil da die besseren Weiden sind. Wenn dann aber der Frühling kommt, machen sie sich auf den Weg Richtung Küste und so eine Rentierwanderung dauert mehrere Tage lang. NRK will da jetzt ein Kamerateam hinterher schicken und das Ganze live und nonstop übertragen. Die Leute versprechen sich davon atemberaubende Naturaufnahmen. Und wie bekommt man die? Mit mehreren Kameraleuten, mit einer Drohne in der Luft, mit Schneemobilen auf der Erde und mit einer Kamera auf dem Rücken eines Rentieres. Aber wieder ohne Skript, ohne Plot, ohne Drama und wahrscheinlich wieder mit vielen Zuschauern.
Also ich glaube, wenn man es die ganze Zeit laufen lässt und so dabei noch so sein Ding noch macht, so zu Hause, kann ich mir schon vorstellen, ja.
Das war die Redaktionskonferenz für heute an diesem Freitag. Ganz lieben Dank, Verena von Keitz, für die schöne Woche mit dir.
Gerne.
Schönes Wochenende. Thilo Jahn sagt Tschüss.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.